Willkommen auf dem Fantasy Channel. Heute mit einem Novellen-Special aus dem Ulrich Burger Verlag. Die Ballade von Tarlin von Stefan R. Bellem. Das Empire schert sich nicht um uns. Solange wir genug Steine für den Krieg liefern, ist den Hohen Lords scheißegal, wie viele hier draußen krepieren. Die Expansion ihres Empires hat die Elfen weit nach Westen über die Eismeere geführt. Doch in der Steppe lauert der Tod. Wilde Orks wollen ihr Land nicht kampflos aufgeben und schlachten elfische Herren und menschliche Sklaven gleichermaßen ab. Den Vormarsch der Invasoren können sie jedoch nicht aufhalten. Erst als die Stollen zur Förderung magischer Edelsteine zu tief in die Erde reichen und das Land selbst sich erhebt, wird Tarlin klar, dass sein Volk nicht den richtigen Weg eingeschlagen hat. Nun gibt es nur noch eine Frage. Kann er noch verhindern, dass der Rachegeist erwacht? Alles war Schmerz. Der Faustschlag traf mich leicht nach links versetzt aufs Kinn. Alles wirkte in diesem Moment unendlich langsam. Wenigstens würden ihn die Knöchel noch einige Zeit daran erinnern, was er gerade tat. Irgendetwas knackte verdächtig. Ich weiß nicht, ob es mein Kiefer war oder seine Hand oder die Nase des Arschlochs, das mich festhielt, als mein Kopf zurückschnellte und dagegen krachte. Der Geschmack von Eisen breitete sich warm und klebrig in meinem Mund aus. Hätte ich mehr Zeit gehabt, ich hätte prüfend mit dem Finger meine Zähne befühlt, doch der nächste Schlag, ein kurzer Haken in den Magen, raubte mir die Luft zum Atmen. »Verdammt, Tarlin!« hörte ich eine vertraut klingende Stimme durch den Tumult aus Schmerz und Wut in meinem Kopf. »Wieso zwingst du mich dazu?« Ich suchte in meinem Hirn nach einer passenden Erwiderung, einer Antwort auf diese einfache Frage, doch ich fand sie nicht. »Deine Entscheidung«, brachte ich matt hervor. »Wir sollten ihn besser umlegen, Boss.« »Farindur, ich habe das dämliche Arschloch noch nie leiden können. Reicher Sohn eines Lords des beratenden Konzils im Empire, spielte sich hier als eine Art König auf, doch er war nur gerade so nicht zu dumm zum Scheißen.« Aus der Richtung seiner Stimme erkannte ich, dass er derjenige war, der mich so liebevoll bearbeitete. Zum Glück waren meine Augen schon vor einer gefühlten Ewigkeit zugeschwollen. So blieb mir wenigstens das dämliche Grinsen dieses Idioten erspart. Farindur genoss es, seinem Hang zur Gewalt endlich freien Lauf lassen zu können. »Das ist meine Sache.« Die Stimme war vertraut, warm und beinahe sanft. Ich wusste, dass mir ihr Besitzer lieb und teuer war, doch ich konnte nicht erkennen, wer da sprach. Nein, ich wollte es nicht erkennen. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Barwan, wie hatte er mich so verraten können? Der Sturm in meinem Schädel legte sich, als Farindur wieder meine Rippen und den restlichen Torso mit vollendeter Hingabe malträtierte. Der vorherrschende Schmerz, der einen lähmte und ängstigte, wich Stück für Stück der Wut in meinem Herzen. Verrat! Nichts hasste ich mehr, und nichts Geringeres hatte man mir angetan. Eine Hand schloss sich um einen Gegenstand an meiner Weste und riss ihn, trotz heftigen Widerstands des dicken Wollstoffs, ab. Der sechszackige Stern. Jede Spitze eine Erinnerung. An die alten Fürstenhäuser des Empires wurde mir genommen. Ich ballte die Fäuste und stieß ein tiefes Knurren aus, als sich mein Zorn weiter in mir anstaute. Farindur ließ plötzlich von mir ab. Ich sah es nicht, merkte es aber daran, dass Schläge, die ich bereits nur noch durch einen roten Schleier hindurch wahrnahm, ausblieben.
»Was? Was?«
ertönte ein gellender Schrei. In mir veränderte sich etwas. Ich konnte es nicht begreifen, Doch ich wusste, in diesem Moment, dass ich Rache nehmen würde. Plötzlich ließ man mich los und diese Ablenkung riss mich aus meiner Wut. Der plötzliche Schreck darüber, dass ich strauchelte und beinahe hinfiel, denn meine Beine hatten mein Gewicht schon eine Weile nicht mehr tragen müssen, hatte jeden Gedanken an Rache aus meinem Kopf vertrieben. Er hatte jetzt der Panik Platz gemacht, die jedes vernunftbegabte Wesen verspürt, wenn es schlagartig aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Meine Entschlossenheit wankte mit mir, und schließlich fielen wir beide hin. Ich wollte mich zusammenrollen, wollte auf dem Boden liegen bleiben, mir das schmerzende Gesicht halten und die Welt für einige Augenblicke einfach ausblenden. Ein Tritt gegen die Stirn erbarmte sich meiner. Hinter meinen Augen explodierten Sterne. Dann empfing mich die tröstende und vollkommene Dunkelheit. Alles war Feuer. Ich brannte. Mein Gesicht, meine Muskeln, meine Gedanken, alles stand lichterloh in Flammen. Und die unzähligen Flammen überlagerten sich gegenseitig, vereinten sich zu einem einzigen Rauschen, das in meinen Ohren dröhnte. Wieder und wieder entluden sich kleine Explosionen hinter meinen Augen, wenn eine unbekannte Macht mehr Öl ins Feuer goss. Die Sterne hatten mich verlassen. Mein Weg in die Niederhöllen sollte erst der Beginn meiner Qualen sein. Ich werde dich jetzt losbinden. Plötzlich, ohne Vorwarnung, verstummte die Feuersbrunst. Die Flammen waren noch immer da, brannten und schmerzten. Doch da war kein Geräusch mehr, außer der warmen Stimme. Barwan, bist du es? Ich weiß nicht, ob ich die Worte tatsächlich aussprach, oder ob es Gedanken waren, die um ihre Existenz in meinem Geist kämpften. Warum hast du mir das angetan? Wieder blieb meine Frage unbeantwortet. Vielleicht schaffst du's, vielleicht auch nicht, hörte ich seine Stimme. Ich will es nicht entscheiden müssen, sollen die Sterne über dich richten. Meine Glieder wurden schwer. Ich hatte nicht länger das Gefühl, zu fallen. Aber eins weiß ich, Bruder. Seine Stimme klang plötzlich näher. Hör auf, danach zu suchen. Geh fort, nach Süden in die neuen Kolonien, falls du es durch Orkland schaffst. Oder geh nach Osten und fahre mit dem Schiff zurück nach Pelarion ins Empire. Aber komm nie wieder zurück. Kühle Dunkelheit vertrieb die Flammen vor meinen geschlossenen Augen. Es dauerte eine Weile, bis ich bemerkte, dass ich wieder allein war. Das Rauschen der Flammen hatte aufgehört. Sie schienen sogar in meinen Muskeln erloschen zu sein. Ich lag einfach da, spürte sogar so etwas wie einen frischen Wind. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, aber ich glaube, es war das Krächzen eines Geiers, das mir zeigte, dass ich noch am Leben war. Die kühle Dunkelheit auf meinem Gesicht war mein Hut, mit dem Barwan es abgedeckt hatte. Ich wollte mich bewegen, sollte mich bewegen. Nicht mehr lange, und der Aasfresser würde für mich eine Ausnahme machen. Ich startete behutsam, geradezu zaghaft. Man sollte es nicht gleich übertreiben, erst einen Arm anheben. Das klang in meinem Kopf nach keiner schweren Aufgabe. Doch irgendwo auf dem Weg in meine Glieder musste der Befehl seine Kraft verloren haben. Nichts wollte mir gehorchen. Kein Arm, kein Bein, noch nicht einmal meine Finger ließen sich rühren. Die Wichser hatten ganze Arbeit geleistet, verwöhnte Hurensöhne. Ich fühlte die Wut in mir aufkeimen und die Veränderung, die sie mit sich brachte. Veränderung war gut, war genau das, was ich jetzt brauchte. Genug Hass würde die Schwere aus meinen Gliedern vertreiben, würde mich aufrichten und weiteratmen lassen. Oh ja, Hass kann ein mächtiger Verbündeter sein, wenn man ihn auf das rechte Ziel lenkt. Was hatte Bhavan noch zu mir gesagt? Die Sterne sollten über mich richten. Nun, ich war noch nicht bereit, in den ewigen Kosmos überzugehen. Mein rechter Arm gehorchte mir als erstes. Meine Hand glitt an meinem Bein entlang, als der Arm sich beugte. Meine Fingerspitzen befühlten alsbald das vertraute Metall meines Revolvers. Begleitet von einem wütenden Knurren stützte ich mich schließlich auf die Ellenbogen, wobei der Hut von meinem Gesicht glitt und die Sonne mir wie eine Feuerwand gegen die geschlossenen Lider brandete. Ich brüllte. Naja, es war eher ein heiseres Krächzen, doch immer noch ein Ausdruck meines Zorns, als ich mich weiter aufrappelte. Der Hut war staubig grau, sein mattes Schwarz war lediglich noch zu erahnen, doch er tat klaglos seinen Dienst, als ich ihn wieder auf seinen angestammten Platz setzte und die Sonne somit aus meinem Gesicht vertrieb. Der erste Versuch, aus der Hocke aufzustehen, scheiterte kläglich. Ich wankte, schwankte und landete schließlich wieder unsanft auf meinem Hintern. Doch auch diese neuerlichen Schmerzen nahm ich kaum noch wahr. Ich sagte ja bereits, Zorn kann ein mächtiger Verbündeter sein.
Thilo Korzilius, der Herr der Laternen oder die traurige Geschichte vom glücklichsten Mann der Welt. Malcolm Delaware ist der glücklichste Mann der Welt. Er hat sich über die Jahre damit angefreundet oder besser gesagt, er hat sich damit abgefunden, bis eines Tages eine Frau in sein Leben tritt, die alles ändert. Sie zieht ihn tief hinein in Geschichten, voll von trauerndem Glück, gefallenen Sternen und in einen geheimnisvollen Garten voller Laternen. Immer wenn Eve diesen Ort betrat, schien die Welt einen Sprung zu machen. Nein, ein Sprung war vielleicht das falsche Wort. Aber etwas in ihrer Wahrnehmung verschob sich merklich. Die Temperatur war es nicht, auch nicht der Luftdruck. Es wurde nicht stickiger und das Atmen fiel ihr ebenfalls nicht schwerer als zuvor. Aber irgendetwas war immer anders. Nun gut. Immerhin war dieser Ort an sich auch anders, anders als alles, was Eve bisher gesehen hatte. Anders als jeder andere Ort, den sie hatte betreten dürfen. Und sie hatte viele Orte betreten dürfen, das stand außer Frage. Viel mehr, als den meisten Menschen trotz viel zu langer Leben zugestanden wurde. Das andere war für sie schon von jeher faszinierend gewesen. Sie blickte sich um. Natürlich war die schwere Eichentür, durch die sie getreten war, hinter ihr wieder verschwunden. Wie hätte es auch anders sein können? Sie tat einen tiefen Atemzug, ließ die kühle, von schillernden Nebelschwaden durchsetzte Luft der Nacht auf sich wirken. Äonen waren dieser Luft entsprungen und sie war derart gehaltvoll, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes selbst die Sterne zu atmen vermochten. Pures Leben verhieß jeder Hauch von ihr. Eve strich sich ihre wallenden, goldblonden Locken aus der Stirn und blickte auf das, was sich vor ihr aufgetan hatte. Ein nächtlicher Garten. Das Zirpen von Myriaden drang an ihre Ohren und die Nebel wisperten ihr Geheimnisse von Leben und Sterben zu. Verheißungsvoll, verführerisch und erschreckend zugleich. Eine Handvoll ausufernder Bäume wuchs in der Mitte des Gartens. Lebenseichen von großer Höhe zwar, aber noch um ein Vielfaches ausladender in ihrer Breite. Oberschenkeldicke Äste mäanderten durch den Garten wie viel zu lange Schlangen und ließen ihr dichtes Blattwerk in der kleinsten Luftbewegung rascheln. Es war ein Irrgarten, den die fünf Bäume hier bildeten, ein verwirrender Hain, in dem die Geräusche der Nacht die schönsten Bilder heraufbeschworen hätten, wäre das, was einem vor Augen stand, selbst nicht schon Bild genug gewesen. Denn der Hain glühte unter einem Firmament, das viele schon aufgrund seiner schieren Pracht und Vielfalt erschlagen hätte. Doch der Hain machte ihm erhabene Konkurrenz. In jeder Astgabel hing eine Laterne mit einem Lichtlein darin. Große, prächtige waren ebenso dabei wie viele winzig kleine. Über und über waren die Bäume mit ihnen behängt. Tausende, Millionen. Ein Meer aus Blättern und strahlenden Lichtern hob sich von der Nacht ab. Kleine Kometen, so groß wie Kinderfäuste, sausten vergnügt über das Gras und spielten mit den Spitzen der Halme. Auch in den Hain fegten sie übermütig hinein und ebenso überdreht wieder hinaus. Sie waren fröhliche Geschöpfe, und sie waren vielleicht die einzigen, die diesem Ort die Ehrfurcht verweigerten, die er automatisch in vielen heraufbeschwor. Dieser Ort war ganz nah am Herzen der Welt gelegen, dort, wohin nur die wenigsten Zutritt hatten, und auch Eve wurde der Zutritt lediglich gewährt, und immer auch nur für eine kurze Dauer. Langsam schritt sie voran auf den Hain zu. Ihre nackten Füße wischten im Vorbeigehen den Tau von den Gräsern, die sie berührten, doch er war nicht kalt. Und auch die Luft wurde wärmer und wärmer, während sie sich den Bäumen näherte. Sie duckte sich unter einem ersten Ast hindurch, unter einem zweiten, stieg behutsam über einen dritten, der am Boden entlang wuchs, und tauchte immer tiefer ein in dieses Labyrinth aus unwirklichem Licht. Sie wusste, dass sie nicht lange würde suchen müssen, nein, sie würde gar nicht suchen müssen, nur einfach vor sich hinwandeln, denn sie würde gefunden werden. Die Äste um sie herum hatten sich zu den wirrsten Gebilden geformt. Türme und Hecken sowie ganze Straßen voller Lichter wuchsen durch den Hain. Eve ließ sich treiben von ihren Gefühlen, bog hier ab und dort, erklomm einen Ast, wenn sie es für richtig hielt, und nahm einen anderen Weg, wenn die Äste ihr den Zutritt verweigerten. Und schließlich wurde sie gefunden.
»Hallo, Eve«,
sagte der Mann im Anzug. Es war ein schöner, maßgeschneiderter Anzug aus einem Stoff, der wie die Nacht war, dunkel, aber von kaum zu bestimmender Farbe. »Hallo«, antwortete Eve höflich, ein wenig zögerlich. Der Mann im Anzug war ihr nie besonders geheuer gewesen, nicht bei ihren wenigen vorherigen Treffen und auch nicht dieses Mal. Etwas ging von ihm aus, und Eve wusste nicht, was es war. Er schien so sehr zu diesem Ort zu gehören wie nichts sonst, und zugleich schien er hier noch fremder zu sein, als Eve es war. Wie Eve selbst ging auch er barfuß. Er hielt eine Laterne mit einer flackernden roten Flamme in der einen und einen knorrigen Stab in der anderen Hand. Seine Augen blitzten und sein Gesicht wurde gerahmt von einem ausufernden weißen Vollbart.
»Es ist eine schöne Nacht«, meinte der Mann im Anzug.
Er war der Herr der Laternen, so hatte er sich Eve bei ihrem ersten Treffen vorgestellt. Auch wenn Eve nicht so recht wusste, was sie von diesem Titel halten sollte. Aber es war nun mal nicht an ihr, derartige Fragen zu stellen, geschweige denn sie in ihrem Innern überhaupt zuzulassen. Sie pflichtete ihm also bei. »Dieser ganze Ort hier ist wunderschön«, entgegnete sie, unsicher, ob Smalltalk auf dieser Ebene der Natur angemessen war oder nicht.
»So war es auch gedacht«,
bestätigte der Herr der Laternen ein wenig versonnen. Er ließ die Laterne mit der roten Flamme los, worauf sie lautlos durch die Luft glitt und sich an eine freie Astgabel hängte.
»Hier, wo all die Lichter aufbewahrt werden, sollte es auch halbwegs annehmbar sein.«
»Was ist mit den Lichtern?« wollte Eve wissen.
»Es sind Lichter, mit all der Tiefe an Bedeutungen, die man in dieses Wort legen kann.«
Eve nickte, nicht recht wissend, ob sie richtig verstand. »Bin ich wegen Ihnen hier?« Der Herr der Laternen schüttelte sachte den Kopf.
»Nein«, sagte er, »nur wegen eines ganz bestimmten Lichtes.«